Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Und den heutigen Gast, den habe ich über Instagram akquiriert, da ich ihm dort schon länger folge. Und zwar handelt es sich um Michael Roth. Michael ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, sitzt im Bundestag und hat, glaube ich, in der heutigen Zeit als auch generell extrem viel zu erzählen. Die Folge selber haben wir aufgenommen am 21.01.2021, somit einen Tag nach der Vereidigung von Joe Biden. Somit haben wir uns gleich auch um das Thema USA gekümmert, sein Verhältnis zur Trump-Administration und damit einhergehend auch seine Erlebnisse mit einem US-Diplomaten in Deutschland. Sehr, sehr interessant und ja, bestätigt im weitesten Sinne eigentlich nur die Wahrnehmung von der Trump-Administration beziehungsweise von den letzten 4 Jahren. Dann natürlich der Elefant im Raum, Corona. Wie geht er als Europapolitiker damit um? Wie sieht er Europa gewappnet? Es geht um den Wahlkampf, um die SPD-Doppelspitze, den er gemeinsam mit Christina Kampmann geführt hat. Beide haben es ja nicht gewonnen, beziehungsweise nicht die Doppelspitze geholt. Da erzählt er sehr, sehr ausführlich auch über seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, über sein Gefühlsleben in und nach dem Wahlkampf. Wir sprechen über Russland, Stichwort Festnahme von Herrn Nawalny. Aber lassen natürlich auch die anderen, ich sag mal, lockeren Fragen nicht außen vor. Es ging um Gastgeschenke, die er mitnimmt. Es ging um unbeliebte Reisen. War eigentlich als lockeres Ausfaden gedacht, aber ist nochmal sehr, 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 sehr persönlich, sehr, sehr auch schon emotional. Und kann ich nur, oder ich kann euch nur ans Herz legen, das bis zum Ende durchzuhören. Auf jeden Fall weiß ich, Michael mag Depeche Mode und das ist eben auch zu finden auf der Was darf sein Playlist, die ihr auf Spotify findet. Unter diesem Sinne, 2,5 Minuten Intro reichen. Jetzt viel Spaß mit der Folge mit Michael Roth. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit einem Gast, den ich sehr intensiv auf Instagram in der Tat verfolge und da auch fleißiger Follower bin, und zwar mit Michael Roth. Hallo Michael.
Grüß dich, Tim.
Ich freue mich sehr, dass das in deinem engen Zeitplan hingehauen hat. Jetzt können natürlich die Leute in die Shownotes schauen und sich das durchlesen, aber wir sind ja ein Podcast, daher natürlich auch auf der Tonspur. Wer bist du denn eigentlich, Michael, und was machst du zurzeit?
Zurzeit mache ich nicht so viel wie sonst. Ich bin Europäer, Feminist, Sozi, Staatsminister für Europa seit 2013. Ich kümmere mich also in der Bundesregierung um Europaangelegenheiten. Und ich bin seit 1998 Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt in meinem wunderschönen nordhessischen Wahlkreis. Ansonsten bin ich noch schwul, verheiratet, freiheitsliebend und mache jetzt gerade einen Podcast mit dir.
Das finde ich sehr, sehr gut. Das sind alles, finde ich, super tolle Attribute. Ich habe es ja gerade anfangs gesagt, du hast ja, dass ich dir auf Instagram folge und da auch die erste Anfrage an dich rausging. Du nutzt ja oder du zeigst ja auf Instagram, bevor wir natürlich zu der ganzen Politik-Thematik kommen, jetzt gerade, du nutzt ja Instagram schon sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr professionell und gut. Wie wird denn Instagram, ich meine 10.000 Follower sprechen für sich, wie wird das angenommen, wie ist das Feedback, sowohl gut als auch schlecht? Du lässt ja schon viel teilhaben, auch an deinem Leben.
Ich habe da keinen fix und fertigen Masterplan gehabt, den ich aus der Schublade ziehen konnte. Das ist wirklich Learning by Doing. Man schaut, was kommt an, was kommt weniger an. Es muss natürlich auch einfach passen. Vielleicht hilft mir einfach, dass ich den allermeisten Kram, den größten Teil der Kommunikation auch die Posts alleine mache. Ich habe zwar einen wunderbaren Kollegen, den Tobi, mein Social Media Referent, der mir einfach dabei hilft, mir auch Tipps gibt, der auch analysiert und bewertet. Und wir testen uns immer so ein bisschen voran. Es muss ja eine Mischung sein, die auch zu mir passt. Ich bin ja keine Maschine. Ich mache ja nicht nur Politik, sondern ich bin genauso ein Mensch, der derzeit unter der Lage leidet, wie andere auch. Das heißt, ich habe wirklich weniger zu tun als sonst, weil das ganze Reisen ja komplett wegfällt. Ich bin zurzeit wie ganz, ganz viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch im Homeoffice. Zwar nicht durchgängig, aber doch meistens. Und insofern ist mir, klingt vieles, was ich derzeit auch so an Klagen mit auf den Weg bekomme, sehr vertraut. Und ich erlebe vor allem Instagram als eine Plattform, wo man doch mit viel Sympathie, mit Offenheit und mit Respekt sich gegenseitig begegnet. Das ist beispielsweise auf Facebook, wo ich natürlich auch unterwegs bin, anders. Da nimmt dann doch die Aggression, die Wut und teilweise auch der Zorn massiv zu. Und Twitter ist nochmal was komplett anderes. Ich glaube, Twitter ist eigentlich, bis auf so die Politik-Media-Bubble, ist eigentlich Twitter nie richtig in der deutschen Gesellschaft angekommen. Das ist in anderen Gesellschaften komplett anders. Aber wenn du mich jetzt so fragst, fühle ich mich bei Instagram wirklich am wohlsten. Und manchmal macht man einfach auch Dinge, die vielleicht ein bisschen blöd sind. Für manche wirkt es auch albern, wenn ich da jeden Morgen oder fast jeden Morgen mit meiner Tasse Kaffee irgendwo auftauche. Hilft mir natürlich auch immer so ein bisschen dabei, den Followerinnen und Followern zu erklären, du, ich bin jetzt gerade in Berlin oder ich bin gerade im schönen Nordhessen, weil ich pendel ja. Ich bin ja auf Montage.
Ja. Genau, das habe ich auch gesehen und auch deinen Kaffee am Morgen. Ich habe auch heute Morgen, ich konnte leider nicht dabei sein, das wäre natürlich ideal gewesen. Ich habe heute Morgen gesehen, du hast auch Clubhouse für dich entdeckt. Ne, also, dass du da, ich weiß nicht, ob stattgefunden hast, ich war leider in einem Termin, habe es nur bei dir in der Story gesehen, dass du da aktiv warst. Wie findest du Clubhouse? Weil ja gerade alle in so einer gewissen Bubble alle drüber sprechen.
Ich bin ja neugierig und teste und probiere natürlich auch alles aus. Bin mir der Risiken auch bewusst. Es ist ja eher ein exklusives Medium, eine sehr exklusive Plattform. Man muss eingeladen werden, man muss ein iPhone besitzen etc. pp. Aber ich war heute Morgen, das war das zweite Mal, dass ich überhaupt präsent war, auch hier mit einem Schwerpunkt. Ich war schwer beeindruckt. 1200 Menschen, die dazu gehört und sich aktiv beteiligt haben. Das kommt ja nicht allzu oft vor. Wir haben auch nicht über das Wetter geredet, sondern wirklich über Europa, transatlantische Beziehungen, Außensicherheitspolitik. Das hat mir viel Freude gemacht. Und auch wenn das ein eher männliches Medium war, ist es dem Sven, der mich eingeladen hatte, zu einem Polit-Espresso wirklich auch gelungen, dafür zu sorgen, dass auch viele Frauen zu Wort kommen. Das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass wir nicht einseitig sind. Ich weiß nicht, wo das endet. Ich bin nur gelegentlich verwundert darüber, dass Menschen, die ich kenne, gefühlt den lieben langen Tag auf Clubhouse verbringen, morgens sich beteiligen, noch spät in der Nacht. Ich kriege das gar nicht gebacken. Also ich muss aufräumen, Wäsche waschen, ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Ich bin auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich lebe, liebe, arbeite. Ich will auch mal was lesen. Ich will nicht nur quatschen. Insofern bewundere ich all diejenigen, die offensichtlich so gut organisiert sind, dass sie dort viele, viele Stunden zubringen. Also ich weiß nicht, ob der Hype anhält, aber erstmal ist es schon faszinierend. Und was ich mir natürlich auch wünsche, Tim, ist, dass es wirklich sich so verbreitert, dass all diejenigen, die da mitmachen wollen, auch eine Chance haben, mitmachen zu können.
Genau, das ist ja jetzt, hast du schon richtig gesagt, ein exklusiver Kreis und dass du das Gefühl hast, dass viele Leute Zeit haben. Wer jetzt auch viel Zeit hat, sollte man meinen, Michael, ist der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. Wir nehmen ja heute am 21.01. auf, also die Amtseinführung von Joe Biden war gestern. Wie hast du den gestrigen Tag verbracht, sowohl vielleicht vom Fernseher, aber auch gefühlsmäßig? Wie ging es dir gestern?
Ich war natürlich glücklich. Ich mag es grundsätzlich, wenn sich Demokratie feiert. Das geht uns Deutschen ja komplett ab. Ich bin nun so lange in der Politik, aber es hat bei uns noch nie eine gescheite Party oder ein Event gegeben, wenn es einen demokratischen Wechsel gibt. Nun habe ich auch nur zwei Kanzler erlebt, Gerhard Schröder und Angela Merkel, also in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter und aktiver Politiker, der diesen Job auch wirklich zum Beruf ergriffen hat. Aber mich fasziniert das, mit wie viel Pathos und mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Glamour das in Amerika gefeiert wird, aus guten Gründen. Ich gehe natürlich auch selbstbewusst, aber auch sehr optimistisch an die Präsidentschaftszeit von Joe Biden heran. Natürlich wird sich nicht alles um 180 Grad wenden, aber wir können diesem Mann einfach nur alles Gute wünschen. Denn Trump ist besiegt, aber der Trumpismus ist es mitnichten. Nationalismus und Populismus der furchtbarsten Art gibt es auch in Europa. Und wir haben noch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden als engagierte Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer. Bidens Erfolg ist am Ende auch unser Erfolg, wenn es ihm gelingt, auch diesen Hass, diese Lügen, diese Aggression rauszubringen aus dem politischen Diskurs und wieder zu Respekt zurückzukehren und an einer Politik, die sich vor allem an Fakten orientiert und auch auf Fakten und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Streit gibt es noch genug und Streit ist ja das Lebenselixier von Demokratie, aber Streit, der dazu dienen soll, andere fertig zu machen, fix und fertig zu machen, sie ihrer Würde zu berauben, die passen mir nicht und die sollten wir gemeinsam auch bekämpfen.
Ja, du warst ja auch schon in der Zeit von Donald Trump und seiner Administration ja auch schon Staatsminister. Du bist ja per Titel Staatsminister für Europa. Hattest du Kontakt in deiner Position mit der Administration von Donald Trump? Und wenn ich mir jetzt als Laie jetzt mir Donald Trump angucke, könnte ich mir vorstellen, dass man in dem politischen Miteinander, dass es da auch nicht immer so leicht war. Wie erging es dir da?
Also ich hatte keinen direkten Kontakt. Ich bin als Staatsminister für Europa nicht nur für die EU, sondern für ganz Europa zuständig, darüber hinaus noch für die Menschenrechte und für den interreligiösen Dialog, für Roma und LGBTI. Das füllt mich aus, aber man kommt natürlich am Thema Trump und man kam am Thema Trump nicht vorbei. Erstens bin ich natürlich auch auf Twitter unterwegs und der Mann hatte natürlich auch vorher schon als Präsident viel zu viel Zeit, was der alles für einen Unsinn abgegeben
Wahnsinn,
hat. Das kostet ja auch Zeit. Also der hätte lieber vernünftig regieren, sich mit klugen Menschen austauschen sollen, als ständig diesen egomanischen und verantwortungslosen Kram auf Twitter zu verbreitern und zu verbreiten. Aber er hat das getan und da habt ihn auch ein Michael Roth nicht dran hindern können. Aber ich will doch mal auch hervorheben, auch in der Europäischen Union hat es ja Politikerinnen und Politiker gegeben, für die war Donald Trump ein Posterboy. Die fanden den toll.
Wahrscheinlich denken wir beide gerade an sowas wie Ungarn, an so Länder wie Ungarn.
Ich denke nicht an Ungarn, ich denke aber an Politikerinnen und Politiker. Und der Ministerpräsident
natürlich.
Von Ungarn gehört natürlich auch dazu. Es gibt auch andere. Hier bei uns in Deutschland sind es die ganzen Typen von der AfD. In Frankreich sind es die Politikerinnen und Politiker von der Front National, also die ganzen Rechtsextremen, die ganzen neuen und alten Nazis, die ganzen Nationalisten und Populisten in ganz Europa und weltweit. Gibt ja auch anderen Orten. Noch solche komischen, schrägen Vögel, die fanden den natürlich großartig. Aber es hat mich natürlich vor allem auch dann gestört, wenn ich auch hier festgestellt habe, dass man manches schön färbt und schön redet, was von ihm kommt. Und er war natürlich auch insofern für uns immer ein Dauerthema, weil er ja auch den Schwachpunkt der EU erkannt hat. Die EU hat manchmal massive Probleme, zueinander zu finden, mit einer Stimme zu sprechen. Und er hat gerne auch, wie andere im Übrigen, den Spaltpilz gelegt, indem er immer versucht hat, aus dem Team EU so ein paar rauszuziehen und mit denen dann Deals zu machen. Also Deals, er hat sich ja immer als Dealmaker verstanden. Also auch wenn ich direkt mit seinem Team nie viel zu tun hatte, ich hatte mal mit dem auch umstrittenen Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika hier in Berlin zu tun. Aber ich habe dann auch immer gesagt, er hat mich auch immer mal eingeladen zu sich nach Hause in die Residenz und ich habe gesagt, also nur weil er schwul ist, wird er nicht automatisch zu einem guten Diplomaten oder zu einem besseren Menschen. Ich glaube, er hatte so am Anfang auch mal den Versuch unternommen, Politikerinnen und Politiker einzuladen, die nicht bekannt sind als Freunde von Donald Trump, aber die Interesse haben an transatlantischen Beziehungen und die im Übrigen auch, sagen wir mal, eine gewisse Sympathie haben für LGBTI-Themen.
Ja, Okay, wow. Also sind das echt, also waren das echt schon so durchschaubare Moves, kann man sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich will dem überhaupt nichts unterstellen. Ja. Darum geht es ja gar nicht. Aber okay. Er hatte zum Beispiel zum Berliner CSD mal einen Empfang gemacht in seiner Residenz. Da bin ich da nicht hingegangen. Ich finde das gut im Übrigen, dass es auch konservative Politikerinnen und Politiker gibt, die sich für LGBTI-Rechte überall einsetzen. Aber ich weiß natürlich auch, dass zu den Opfern des Trumpismus und dass zu den Opfern der Politik von Donald Trump immer auch Minderheiten gehören. Das sind vielleicht nicht immer im Kern sexuelle Minderheiten gewesen, aber es waren ethnische Minderheiten, es waren religiöse Minderheiten, es waren kulturelle Minderheiten. Und wir sitzen da immer auch in einem Boot. Also ich finde, dass Menschen, die einer Minderheit angehören, immer auch eine Grundsolidarität aufbringen sollten zu anderen Minderheiten. Und da fand ich es immer etwas arrogant, als sich einfach die LGBTI rauszusuchen. Mit denen kommt man klar, aber eben gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Muslimen, gegenüber ethnischen Minderheiten dann auch Ressentiments zu schüren und sich mit denen eben nicht solidarisch zu zeigen.
Ja, das verstehe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gab es denn, du als Staatsminister für Europa, hat man denn, auch wenn du wenig Kontakt hattest, gab es denn irgendwie Auswirkungen auf deine Arbeit unter dem Trumpismus? Also hat das was mit deiner Arbeit und dem Miteinander mit deinen europäischen Kolleginnen und Kollegen gemacht in irgendeiner Art?
Ja, selbstverständlich. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja so wichtig, dass man sie nicht einfach ignorieren kann, nur weil dort ein Präsident gewählt wurde, der einem möglicherweise persönlich nicht passt. Ich hatte auch schon gesagt, Tim, dass es natürlich auch Unterstützerinnen und Unterstützer in der EU gab, die in ihrer kritischen Bewertung, die mit meiner kritischen Bewertung von Donald Trump und seiner Politik sicherlich nicht umfänglich übereinstimmten. Dann gab es immer wieder auch den Versuch, die EU zu spalten. Ich will mal daran erinnern, dass beispielsweise Donald Trump angekündigt hat, er zieht US-Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland ab und stationiert deutlich mehr amerikanische Soldatinnen und Soldaten in Polen. Das war ja ein durchschaubares Spiel. Es ging natürlich darum, auch Deutschland und Polen gegeneinander auszuspielen bzw. deutlich zu machen, Frau Merkel mag ich nicht und die macht eine Politik, die ich nicht gut finde, im Hinblick auf Migration und Flucht und manch anderem und Klimaschutz. Und die polnischen Politikerinnen und Politiker finde ich offenkundig besser und deswegen werden die dafür belohnt. Noch einmal, das ist ja diese Denke, wir machen Deals. Und Deals macht man halt mit Menschen, mit denen man klarkommt, die man auch für die eigenen Ziele benötigt. Das passt nicht so ganz ins 21. Jahrhundert, wo wir ja auch gezwungen sind, nicht nur mit unseren Freundinnen und Freunden ein Bier zu trinken, sondern wo wir uns vor allem auch mit den schwierigen Partnern immer wieder an einen Tisch setzen müssen, um Kriege zu verhindern, um die Welt ein bisschen friedlicher zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ganz bei dir und hoffe auch, dass unter Biden oder unter Präsident Biden da ein angenehmeres, auch glaube ich für die Bevölkerung in der Wahrnehmung in Summe, glaube ich, ein angenehmeres Miteinander entsteht. Michael, verlassen wir einmal den Komplex USA und zwar gab es ja im letzten Jahr eine Wahl, die du gemeinsam mit einer Partnerin, wo ihr euch aufgestellt habt und wo ihr nicht gewählt worden seid. Ich habe dich und seitdem habe ich dich auch ein bisschen, also auch dein Wesen oder dein Arbeiten als Politiker ein bisschen verfolgt. Ich war auf eurem quasi Wahlkampf in Neumünster und habe euch da zum ersten Mal gesehen und finde es persönlich schade, dass ihr es nicht geworden seid. Wie war denn die Reise für dich und wie war es, als es denn zum Ergebnis kam, dass ihr beiden da nicht an der Spitze steht?
Das war eine wahnsinnig bewegende, zugegebenermaßen auch schwierige, mich selbst auch sehr belastende Zeit. Ich habe natürlich eine eine tolle Rallye gemacht mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ich habe großartige Menschen kennengelernt, nicht nur in der SPD. Ich bin aber auch an meine eigenen Grenzen gestoßen, weil ich natürlich an einem gewissen Punkt dann auch gespürt habe, das ist nicht einfach nur so irgendein Rennen, sondern hier geht's ans Eingemachte. Und da wurden dann auch von einigen mit harten Bandagen gefochten. Das gilt jetzt nicht unbedingt für diejenigen, die sich in den Dienst der Partei gestellt haben und angetreten sind, mit ihrer Kandidatur der Partei auch etwas angeboten haben, sondern das gilt vor allem auch für Teile der Mitgliedschaft. Das war eine sehr polarisierte, sehr harte, teilweise auch Stimmung. Und ich habe das als eine große Bereicherung empfunden. Ich habe es auch als eine große Ehre empfunden. Aber mit den 23 Regionalkonferenzen, du hast Neumünster angesprochen, da erinnere ich mich noch sehr gerne und gut dran. Ich erinnere mich an andere Regionalkonferenzen, die liefen dann doch nicht so gut. Ich möchte es nicht missen. Ich habe es gerne gemacht. Und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um darüber hinwegzukommen, im Hinblick darauf, dass ich das Ergebnis nicht akzeptieren konnte. Natürlich habe ich das akzeptiert, aber ich war dann erstmal so ein bisschen lost in Universe. Die intensive Zeit mit meiner Kollegin, die stieß dann ja auch an ein natürliches Ende. Ich musste mich wieder in mein altes Leben einfinden und das hat Zeit gebraucht. Gebe ich auch gerne zu, aber ich würde es vermutlich noch einmal machen und ich hatte auch einfach eine großartige Unterstützung von vielen wunderbaren Menschen, nicht nur aus meinem engsten Umfeld, sondern das sind auch so Menschen wie du, Tim, die mich gar nicht kannten am Anfang, dann auf mich zukommen und gesagt, oh, das gefällt mir, ist mal was anderes, ihr schlagt eine optimistische Tonlage an, mir gefällt das, so wie ihr da an die Sache rangeht, das könnten wir uns gut vorstellen. Aber so ist es halt in der Demokratie. Angebote überzeugen und manchmal überzeugen sie halt auch nicht. Das muss man dann irgendwann akzeptieren.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, weil wir immer von deiner Kollegin sprechen, es geht hier um Christina Kampmann.
Ja, selbstverständlich.
Die, Landtagsabgeordnete, ne?
Ja.
Das ist also, weil die Landtagsabgeordnete noch ist, ne? In Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Genau. Habt ihr noch Kontakt? Also hat euch das, ich nehme an, das hat euch irgendwie auch zusammengeschweißt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das macht auch was mit einem als Duo, oder?
Also wir kannten uns ja. Sie war ja mal Bundestagsabgeordnete,
okay.
Sie
okay.
war Ministerin okay. in Nordrhein-Westfalen, aber sie ist mir halt immer aufgefallen als Kollegin im Deutschen Bundestag. Und dann ging sie ja sehr rasch nach Nordrhein-Westfalen, weil sie dort Ministerin wurde und dann anschließend auch Landtagsabgeordnete. Sie ist damit auch ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Ja, und ich nehme sie jetzt momentan weniger als eine Politikerin wahr, sondern in einer ganz anderen Rolle. Christina ist nämlich Mutter geworden.
Ja. Ja, genau, das finde ich
Zwillingen.
Toll. Auch auf Instagram.
Ja.
Sehr, finde ich total charmant.
Ich darf jetzt nicht so viel erzählen, aber die
okay.
Frage der Familienplanung spielte auch schon während unserer Kandidatur eine Rolle. Ich habe dann irgendwann gesagt, naja, vielleicht gibt es ja sozusagen eine Art Kandidaten oder Kandidatin Baby, aber die beiden Zwillinge sind dann doch deutlich nach der Kür dann zur Welt gekommen und ich freue mich wahnsinnig für sie und auch für ihren Partner, den Andreas, den ich ja auch dann kennenlernen durfte und der uns auch großartig unterstützt hat. Also insofern hat das bei ihr ein ganz produktives Ende gefunden, an dem ich aber nicht beteiligt war. Jedenfalls nicht direkt. Das muss ich
okay,
sagen.
Aber du hast ja quasi menschlich, du hast ja,
ja
menschlich sie in
klar.
der Zeit getragen und unterstützt.
Ja, ja, ja. Also
das ist ja auch eine.
Das war eine spannende Zeit und hat dem Ganzen auch eine ganz menschliche Komponente gegeben zu dem Zeitpunkt, als die Kandidatur ja vorbei war und es dann auch um die Frage ging, was kommt dann? Und dann wurde sie schwanger und dann habe ich mich total für sie gefreut und war sehr, sehr glücklich, auch als die beiden dann auch gesund und munter auf die Welt kamen.
Auf jeden Fall. Ihr beiden seid nicht geworden. Wie zufrieden bist du denn mit der Arbeit der aktuellen Doppelspitze der SPD?
Das mit der Doppelspitze ist ja nach wie vor ein Experiment. Die SPD hat das mal in ihren Gründungsjahren, als sie noch ganz jung und frisch und im Untergrund war, schon mal ausprobiert, aber seitdem hat sie damit keine Erfahrung mehr gemacht. Ich habe so den Eindruck, dass die Vorsitzenden schon auch einerseits das machen, was ihre Unterstützerinnen und Unterstützer auch von ihnen erwarten. Und andererseits sind sie aber auch sehr, sehr schnell in der Realpolitik angekommen. Sie selbst haben sich ja sehr, sehr kritisch beispielsweise zur Fortsetzung der Großen Koalition geeinigt. Und dann gehörten sie zu denjenigen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Große Koalition eine Zukunft hat. Heute sind ja die Diskussionen komplett verstummt, auch in meiner eigenen Partei, weil wir natürlich alle angesichts dieser furchtbaren Pandemie sehen, es ist gut, dass wir eine stabile Regierung haben, die funktioniert bei aller Kritik, die man immer auch haben kann. Aber wir machen es ja doch relativ gut. Und ich sehe ja auch in anderen europäischen Partnerländern, wenn ich jetzt gerade jüngst auf die Niederlande schaue oder auch auf Italien schaue, was es heißt, wenn es eine Regierungskrise gibt, wenn es keine stabilen Mehrheiten im Parlament gibt. Da können wir froh sein, dass das in Deutschland nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass es uns jetzt auch gelingt, mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz dieses Jahr auch noch zu einem sozialdemokratischeren werden zu lassen. Es stehen ja Wahlen an am 26. September dieses Jahres. Wir wissen auch inzwischen, wer CDU-Vorsitzender ist. Wir wissen aber noch nicht genau, wer Kanzlerkandidat von CDU-CSU werden wird. Ich sage das deshalb, weil maßgeblich die Politik von einer Person geprägt wird, die definitiv nicht wieder antreten wird, nämlich von Angela Merkel. Und ich stelle mir natürlich auch die Frage, was wird eigentlich aus den vielen, die vor allem auch wegen Angela Merkel CDU, CSU gewählt haben, wenn sie nicht wieder antritt. Das kann durchaus auch eine Chance für uns sein und die sollten wir nutzen, dass wir auch ein attraktives Angebot für diejenigen unterbreiten, die sich von Angela Merkel, das kann man gut oder kann man schlecht finden, ganz gut regiert gesehen haben.
Ja, ja. Du hast ja schon angesprochen, Olaf Scholz ist der Spitzenkandidat. Siehst du, also es heißt ja Kanzlerkandidat und ich denke manchmal, wenn ich auch so in den Nachrichten und Zeitungen oder in der Zeit oder irgendwo halt lese, es wird von Kanzlerkandidat gesprochen, siehst du eine realistische Chance, dass die SPD den Kanzler stellt?
Ja, ich sehe eine Chance. Das Rennen ist komplett offen. Natürlich schauen wir uns derzeit, Tim, du, ich, alle anderen auch, die Umfrageergebnisse an. Und da liegen wir derzeit zwischen 14% und 16%. Da ist es natürlich eher unrealistisch, von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler zu sprechen. Aber wenn sich erstmal herumgesprochen hat, dass es beim nächsten Mal nicht um die Frage geht, regiert Angela Merkel weiter oder nicht, wenn es um die Frage geht, wie entwickelt sich eigentlich die CDU weiter, die ja auch unter dem Druck von rechts steht. Herr Merz ist ja nur knapp nicht gewählt worden. Wenn wir auch schauen, schaffen wir es wirklich auch solidarisch und gemeinsam aus dieser Pandemie rauszukommen, kriegt die SPD auch für die gute Politik, die sie geleistet hat, auch mehr PS auf die Straße. Und wenn wir dann vielleicht auch sehen, dass mancher Hype bei den Grünen vielleicht auch nur eher ein schöner Luftballon ist, aber mit Substanz wenig zu tun hat, dann kann das durchaus dazu führen, dass wir im Sommer dieses Jahres sagen, es ist ein viel offeneres Rennen, als es sich derzeit im Januar 2021 darstellt. Und Tim, ich bin jetzt seit in meinem 23. Jahr Bundestagsabgeordneter, bin jetzt in meinem 8. Jahr Staatsminister für Europa und ohne Optimismus und ohne Zuversicht und Hoffnung übersteht man das Ganze gar nicht. Und damit meine ich nicht, Tim, dass ich mir die Welt und auch die SPD schöner rede, als sie tatsächlich ist. Das tue ich natürlich nicht. Deswegen ist ja die Frage, die du auch stellst, gerechtfertigt. Aber es ist jetzt viel zu früh und es wäre auch ziemlich verantwortungslos, einfach die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ja, das wird doch sowieso nicht. Deswegen brauchen wir auch keinen Kanzlerkandidaten. Wir fügen uns ein. Wir werden irgendwie im besten Falle Juniorpartner und im Worst Case werden wir eben irgendwo eine von mehreren Oppositionsparteien und können uns dort regenerieren, eine Kur machen, was weiß ich. Ich halte von diesen Theorien nicht viel, dass wir uns nur in der Kur, also in der Opposition, werden erholen und wieder stärker werden können. Aber in der Demokratie muss man mit beidem leben. Mit Regierungsverantwortung und das Beste draus machen, aber eben auch mit Opposition.
Ja. Wie siehst du denn, du trittst ja auch bei dir im Wahlkreis an, wie siehst du denn in der nächsten Legislaturperiode deine Rolle im Bundestag?
Also erstmal trete ich wieder an, das ist richtig. Ich gebe gerne zu, das ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich natürlich das Privileg habe, so habe ich es immer verstanden, mich überprüfen zu müssen. Es ist ja kein, ich bin ja nicht Berufsbeamter und kann sagen, bis zu meiner Verrentung oder Pensionierung bleibe ich Berufspolitiker, sondern ich habe ja immer einen Vierjahresvertrag. Und ob der Vierjahresvertrag verlängert wird, hängt natürlich von den Wählerinnen und Wählern, hängt aber auch von mir, hängt von meiner eigenen Partei ab. Und ich bin dann auch erstmal in mich gegangen, habe auch mit vielen gesprochen. Offen gestanden habe ich fast niemanden getroffen, der mir gesagt hat, ist jetzt mal gut, hör mal auf. Das hat mich dann doch bestärkt, ist dann noch mal zu wagen. Außerdem gehöre ich ja zu dem überschaubaren Kreis von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen können. Ich habe das letzte Mal eines der bundesweit besten Ergebnisse erzielt. Und deswegen habe ich natürlich auch einen ganz persönlichen Ehrgeiz. Ich möchte der SPD dadurch helfen, dass ich nicht auf Platz, sondern auf Sieg setze und ich wirklich auch versuche, meinen Wahlkreis wieder zu gewinnen, um damit auch einen Beitrag zu leisten für eine stärkere SPD. Und was dann passiert, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich meine, ich bin ja immer ein Typ gewesen, der gefordert werden musste und der sich auch selber gefordert hat und der sich was abverlangt hat. Insofern kann ich mir jetzt nicht vorstellen, es mir so in der siebten Reihe wohlig einzurichten, sondern ich möchte natürlich auch weiterhin gefordert werden. Aber das müssen andere auch mitentscheiden. Lust auf Politik und Lust auf Veränderung, Lust auf Europa habe ich ja nach wie vor.
Das ist doch hervorragend. Du hast gerade auch eigentlich dein Stichwort Europa gesagt. Wenn du jetzt morgens aufstehst, wie schaust du auf Europa und welche Themen bezogen auf Europa beschäftigen dich gerade so?
Hinter uns liegt ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Die hat mich natürlich ein halbes Jahr von Juli bis Ende Dezember stark gefordert. Das waren sicherlich auch die spannendsten Monate in meiner Zeit in der Regierung, weil ich ja nicht nur den Rat der Europaministerinnen und Europaminister geleitet habe, sondern ich ja auch Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft gegenüber dem Europäischen Parlament war. Das hat mich dann trotz Corona regelmäßig auch nach Brüssel gebracht. Und ich habe mir ja so ein paar Ziele gesteckt. Ein Ziel war sicherlich, die Europäische Union als Werte- und als Rechtsgemeinschaft zu stärken. Wir haben massive Probleme im Team selber, weil es einige gibt, die meinen, dass man sich nicht an die Regeln und an die Werte, auf die man sich verpflichtet hat, halten müsse. Da haben wir jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft zwei neue Instrumente eingeführt, den Rechtsstaatsmechanismus, der im Prinzip dazu führen kann, wenn du dich nicht mehr an die Rechtsstaatlichkeit hältst, gibt es weniger Geld aus Brüssel. Und das zweite ist der Rechtsstaatscheck, ein Dialog im Rat, dem wir uns alle unterziehen müssen, mit dem Ziel, Fehlentwicklungen frühzeitig aufzudecken und um vor allem auch zu einem gemeinsamen Verständnis von Werten und Rechtsstaatlichkeit in der EU zu kommen. Das ist das eine Thema, was mich nach wie vor sehr umtreibt. Sind wir wirklich noch ein Club von bunten, vielfältigen Mitgliedern, aber die zumindest in einem übereinstimmen? Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt gegenüber Minderheiten, Unabhängigkeit der Justiz, Medienfreiheit, Medienvielfalt, eine aktive Korruptionsbekämpfung. Das ist für uns alle gleichermaßen verpflichtend und selbstverständlich. Das zweite Thema ist natürlich momentan schon die Pandemie. Wenn es denn stimmt, was ich immer wieder behaupte, dass der Virus keinen Reisepass hat und sich nicht um nationale Grenzen schert, liegt es ja auf der Hand, dass wir bei einer globalen Pandemie nur europäisch rauskommen. Da helfen keine Grenzschließungen, da hilft uns auch keine Abschottungspolitik, sondern da müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass alle Menschen geimpft werden, dass wir uns weiterhin begegnen können, dass Menschen geschützt werden, dass aber auch der Binnenmarkt weiter funktioniert. Dass wir voneinander und miteinander lernen. Wir haben ja auch manches ausprobiert, was am Ende nicht funktioniert hat, um die Pandemie einzuhegen. Da schauen wir ja sehr aufmerksam, wie machen das eigentlich andere. Das finde ich, ist nach wie vor einer der am meisten unterschätzten Vorteile von Europa, dass wir einfach schauen, wie machen es eigentlich unsere Partner. Wir gucken uns das auch gegenseitig ab. Das halte ich nach wie vor mit das Wichtigste. Also ich gucke einerseits hoffnungsvoll auf die EU, weil ich halt auch weiß, in Sachen Klimaschutz, in Sachen Pandemie, in Sachen Krisen und Kriege und Konflikte weltweit hilft uns nur Teamarbeit und hilft uns nur ein gemeinsames und ein starkes Europa. Auf der anderen Seite schaue ich natürlich auch mit Sorge, dass das für viele noch nicht mal mehr ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass sie schon auch Lust darauf haben, es alleine zu machen und sich abzuschotten. Denn das ist ja auch, das hat sich ja auch in den USA gezeigt. Nun liegen die USA nicht in der EU, aber noch einmal, da komme ich zum Ausgangspunkt zurück. Der Trumpismus ist ja auch eine Denke, die es eben auch mitten in der Europäischen Union gibt.
Ja, wie nimmst du denn jetzt auch in der Corona-Pandemie da, also zumindest ich jetzt Laie als Externer, so wenn ich Nachrichten lese, es kommt mir manchmal so vor, als so wichtig in meinen Augen die EU als Institution ist und dieses gemeinsam anpacken, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, es kommt mir manchmal so vor, dass einige auch in der Corona-Zeit ihr eigenes Süppchen kochen wollen und dadurch mögliche Synergieeffekte einfach nicht genutzt werden, dass irgendwie einige osteuropäische Länder den einen Weg gehen, dann andere Nachbarn den anderen Weg. Wie erlebst du denn das Miteinander, gerade bezogen auf die Corona-Pandemie, um das Ding schnellstmöglich irgendwie ja kleiner zu machen, Virus?
Am Anfang haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert. Das gilt im Übrigen auch für uns. Wir waren ja mit der Krise komplett überfordert. Wir haben sowas noch nicht erlebt und jeder hat sich gefragt, was machen wir? Da greift man natürlich erstmal zu den Instrumenten, die einem der Nationalstaat und in Deutschland eben auch der Föderalismus eröffnet und zur Verfügung stellt. Wir haben dann aber nach der ersten Welle schon auch die Kurve gekriegt, gebe aber auch sehr selbstkritisch zu, weil ich auch zu denen gehört habe, die zweite und dritte Welle so in der Dimension nicht vorhergesehen haben, dass wir vielleicht auch den Sommer noch hätten besser nutzen können, um uns auf den Winter vorzubereiten. Das ist ja in weiten Teilen nicht geschehen. Den Schuh ziehe ich mir aber auch selber an. Ich war da zu optimistisch, vielleicht auch ein bisschen zu naiv.
Ich muss einmal ganz kurz sagen, ich finde es beeindruckend, wie selbstkritisch du bist. Also das erlebe ich selten, dass Politiker sowohl irgendwie in den Nachrichten, aber generell, dass da so viel Selbstreflexion auch entsteht. Das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Nur mal kurz eingeworfen.
Naja, das gehört ja dazu, denn ich kann doch nicht sagen, alles, was wir derzeit entscheiden, ist 100% richtig. Wir nähern uns ja immer nur an, wir probieren aus. Nur das Ganze ist ja kein Labor. Also wir können ja zum Beispiel nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal für 4 Wochen alles wieder auf, beenden den Lockdown. Jeder kann tun und lassen, was er will. Und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Das kriegen wir ja nicht hin, weil wir ja Verantwortung für jeden Menschen tragen. Und das wären verantwortungslose Experimente am lebenden Objekt. Sowas sollte man tun, dies nicht tun. Aber das heißt natürlich immer auch, dass man vor Fehlern und vor Problemen, die man selbst mit zu verantworten hat, nicht gefeit ist. Also kurzum, am Anfang war es schwierig, dann haben wir nicht genügend getan. Jetzt habe ich aber doch in weiten Teilen den Eindruck, wir haben das gut hingekriegt. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die sehr dafür geworben haben, dass wir den Impfstoff gemeinsam ordern, dass wir ein Versprechen abgeben, dass egal wo man in der EU wohnt, gewährleistet wird, dass die Menschen unabhängig von der Dicke des Geldbeutels eine Impfung bekommen können, wenn sie das denn wollen. Inzwischen hat die Europäische Union 30% des weltweit in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Impfstoffs gekauft, gleichwohl wir nur 6% der Weltbevölkerung stellen. Also wir haben so viel bestellt inzwischen, das reicht für uns mehrfach. Das wird dann auch eine Frage der internationalen Solidarität sein. Sind wir bereit, auch das, was wir gekauft haben und das, was wir bestellt haben, auch abzugeben? Aber wie wenig selbstverständlich das ist, also dieser europäische Ansatz, habe ich natürlich auch gemerkt, als in Deutschland bei uns die Ungeduld nachvollziehbar wuchs, als es mit dem Impfen nicht so schnell ging und als auf einmal gesagt wurde, ja, ihr habt, das hat Europa nicht gut hinbekommen. Es ist zu wenig bestellt worden, es gibt zu wenig Impfstoffe. Ja, es gibt zu wenig Impfstoff, aber nicht, weil wir zu wenig bestellt haben, sondern weil schlicht und ergreifend noch nicht genügend Impfstoff produziert wird. Im Idealfall bräuchten wir mehrere Milliarden Impfdosen, um alle Menschen auf der Welt rasch zu impfen. Davon sind wir halt noch entfernt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, und Ende Januar soll ja der dritte Impfstoff in der EU zugelassen werden, dass wir vermutlich in 2 Monaten, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber doch, sagen wir mal im Frühling, eine Situation bekommen werden, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir vermutlich verimpfen können, weil dann so viel Impfstoff auf dem Markt ist, dass wir aus dieser Diskussion, die momentan viele Menschen besorgt, herauskommen. Aber derzeit ist die Lage schwierig. Aber dann bringt es auch nichts zu sagen, weil die EU vermeintlich gescheitert ist, kaufen wir jetzt selber Impfstoff auf. Das bringt nichts. Und am Ende müssen wir auch eins zeigen, Tim, liberale Demokratien und offene, bunte Gesellschaften können Krise. Denn das ist ja das, was uns Herr Putin oder auch die Chinesen oder auch die Saudis einzureden versuchen. Schaut mal, die können nur labern, die kriegen das gar nicht in den Griff, die können ihre Menschen nicht schützen. Dafür braucht man klare Ordnung. Da braucht man keine Diskussion, sondern da muss regiert werden, das muss zentral gesteuert werden. Da hilft auch keine Kritik. Das kann aber nicht unser Ansatz sein, sondern wir wollen ja auch in dieser Krise Demokratien bleiben. Und wir müssen eben zeigen, dass wir das gut hinkriegen. Und das ist die übergeordnete Message dieser ganzen europäischen Politik. Es geht nämlich auch um einen Konflikt mit autoritären Regimen.
Auf jeden Fall. Auch eine sehr gute Überleitung, Michael. Vor kurzem ist ja Herr Nawalny von Deutschland nach Russland zurückgeflogen und ist da jetzt, also Medienberichten zufolge, entsprechend in einem Schnellverfahren verhaftet worden, zu 30 Tagen Gefängnis. Gab es da ein Statement von euch aus dem Ministerium zu?
Ja, selbstverständlich. Dazu hat sich Heiko Maas geäußert, dazu habe ich mich geäußert, dazu haben sich viele andere Kolleginnen und Kollegen geäußert. Da ist ja nun leider das Erwartbare eingetreten. Abermals sind Bürgerrechte und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit in Russland mit Füßen getreten worden. Offensichtlich hat man ganz große Angst vor Herrn Nawalny und versucht ihn halt mundtot zu machen. Das wird ihnen aber nicht gelingen. Ich finde es gut, dass wir das nicht nur so aufmerksam wahrnehmen, sondern dass wir auch klar Stellung beziehen. Denn Russland ist nicht einfach nur unser größtes Nachbarland, ganz wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne, nicht nur ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, nicht nur ein Land, das wir dringend brauchen, um schwierigste Probleme, Krisen und Konflikte zu lösen weltweit, sondern es ist auch ein Land, wo sich die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz rückentwickelt hat, wo manche Hoffnungen eben auch verstummt sind. Und wir sind es auch den Bürgerinnen und Bürgern dort schuldig, immer deutlich zu machen, wir nehmen das wahr, zumal wir nichts von Russland einfordern, wozu sich Russland nicht selbst verpflichtet hat. Auch das ist immer wieder ein Missverständnis. Wenn ich über Menschenrechte rede, dann sind das nicht irgendwelche westlich uminterpretierten Werte, sondern alleine durch die Mitgliedschaft Russlands im Europarat hat sich Russland zu wichtigen Prinzipien verpflichtet. Es hat sich auch verpflichtet, die Urteile des Europäischen Gerichts für Menschenrechte umzusetzen. Und wenn das eben nicht mehr geschieht, dann stehen wir auch in der Pflicht, darauf hinzuweisen. Das heißt nicht, dass wir schweigen, das heißt nicht, dass wir mit Russland nicht mehr reden, dass wir Russland verteufeln. Natürlich ist es wichtig, dass wir mit Russland im Gespräch bleiben. Aber der Blick auf die innenpolitische Lage, der Blick auf solche Menschen wie Nawalny, und davon gibt es ja in Russland ganz viele, der Blick, der muss aufmerksam und wachsam bleiben.
Ja, das Nicht gut und wichtig. Ich habe auch nur dann durch Zufall mitbekommen, dass auch das Team von Herrn Nawalny auch ein zweistündiges Video auf Russisch veröffentlicht hat, wo es auch um den russischen Präsidenten ging und seine Privatwillen und so. Also das ist schon ein heißes Eisen, auch finde ich so als Laie und ja. Unser größter Nachbar, aber leider nicht so demokratisch, wie man sich das manchmal wünscht. Michael, wir kommen langsam, glaube ich, zum, also so, wir faden so langsam Richtung Ausgang. Genau, denn also ich hätte, also ich habe hier noch x Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, aber wir wollen natürlich auch noch über ein paar andere Dinge sprechen, die mir, ich habe mich ein bisschen umgehört, die mir als mögliche Fragen zugetragen worden waren. Und zwar einmal, was war denn deine aufregendste Dienstreise bisher?
Also meine aufregendste Dienstreise war eine, die ich nie machen wollte. Okay, wo ich verpflichtet spannend. Wurde von der Kanzlerin und von der Bundesregierung. Oha. Ja. Ich musste zur Amtseinführung des iranischen Staatspräsidenten als Vertreter Deutschlands reisen. Das ist mir natürlich schwer gefallen. Naja, ich musste da nun hin. Das war eine Zeit, als wir auch mit dem neuen gewählten iranischen Präsidenten neue Hoffnungen verbanden, dass es besser wird. Und einer musste dahin und dann hatte man mich halt auserkoren und ich habe mich danach nicht gedrängt. Zum einen natürlich.
Habt ihr so Streichhölzer gezogen? Nee, habt ihr so Streichhölzer gezogen und mit dem kürzesten Streichholz muss los? So, oder?
Das macht jetzt mal der Rot.
Okay. Okay.
Ja. Und das ist natürlich ein Land, ich gehe damit professionell um, aber. Ein Land, was mich sozusagen in meiner Würde ja verneint. Ich meine, Homosexualität kann im Iran zum Tode führen. Es ist ein Land, das Israel vernichten möchte. Es ist aber trotzdem auch ein faszinierendes Land. Ich habe Menschen selber mit persischen Wurzeln in meinem Umfeld. Einer meiner engsten Mitarbeiter hat persische Wurzeln. Und ich weiß deshalb auch, was für ein gespaltenes und was für ein vielfältiges Land natürlich Iran ist. Aber das war eine Reise, die mir zugegebenermaßen sehr schwer gefallen ist. Daran erinnere ich mich. Das ist vielleicht eine von vielen Reisen. Und was ich auch nie vergessen werde, das war meine allererste Reise nach Griechenland. Das war am 23. Dezember 2013, kurz vor Heiligabend. Die deutsch-griechischen Beziehungen lagen am Boden. Du wirst dich noch an Herrn Schäuble erinnern, die Krise.
Absolut.
Ja. Und ich habe gesagt, ich will ein Zeichen setzen, dass jetzt mit der neuen Regierung, mit Tsotsis in der Regierung, ein anderer Ton herrscht und wir auch die wirtschaftlichen und sozialen Sorgen in Griechenland ernst nehmen und bin dahin. Da war ich ziemlich aufgeregt und ich weiß noch, wie mich das beschäftigt hat. Und es gibt dann auch kein Land, in das ich in meinem ersten Term, meiner ersten Amtszeit so oft geflahen bin wie nach Griechenland. Da hat sich auch eine große emotionale Nähe entwickelt. Aber das war auch für mich eine ganz besondere Reise. Da will ich nochmal eine dritte Reise erwähnen. Liegt schon einige Jahre zurück. Da bin ich nach Frankreich gereist, wo ich natürlich als Beauftragter für die deutsch-französische Beziehung sehr oft hinreise. Aber ich bin in einen kleinen Ort gereist, mehrere Autostunden von Paris entfernt. Ein Ort, wo die Nazis, die SS, die Wehrmacht 1944 ein ganz schlimmes Massaker verübt hat, wo Kinder, alte Frauen, Männer ermordet wurden. Und dort bin ich hin, um Verzeihung zu bitten. Ich war der erste Vertreter der deutschen Regierung, der sich dort hat sehen lassen. Und ich habe einem der wenigen Überlebenden damals, der sich für die Friedens- und Versöhnungsarbeit eingesetzt hat, das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Gute ist vor wenigen Monaten gestorben, betagt. Aber das war für mich auch nochmal ein ganz bewegender Moment, der mir auch immer wieder gezeigt hat, dass man Geschichte nicht einfach irgendwann beenden oder abschließen kann, sondern die Geschichte wirkt heute noch. Und diesen älteren, aber auch jungen Menschen begegnet zu sein, die aus Familien kommen, in denen fast komplett irgendwo ein Opfer zu beklagen war, das war für mich ein besonders eindrücklicher Moment. Also das waren jetzt mal so drei Reisen, die mir viel bedeutet haben oder die für mich sehr schwierig waren, die auch besonders spannend waren oder auch besonders kontrovers waren. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, da müssen wir noch mal einen Podcast machen.
Du merkst, gerne.
On the Road mit Michael
Roth. Ich habe noch so viele.
Da können wir noch ganz viel quatschen.
Ja, ich habe auch, das ist doch der Podcast mit Frau Barley, ne?
Ja, das ist der Podcast, den ich jetzt mit Katharina Barley mache. Ja, genau.
Katharina Barley, genau.
651 Kilometer, das haben wir gerade vergangenen Freitag begonnen und wir treffen uns jetzt immer 14-tägig.
Ach, klasse. Ja, das ist doch, ich finde auch, das Medium-Podcast ist echt, also gerade, glaube ich, für Politiker mit wenig Zeit, das erleben wir jetzt auch, ist ja... ja, halbwegs technisch machbar, geht schnell umzusetzen und auch das dahinter ist, glaube ich, eine tolle Sache, um sich selber auch mitzuteilen. Dann, Michael, war noch eine Frage und zwar, hast du eine Bucketlist?
Was ist denn das?
Das ist quasi, das ist eine Liste mit Dingen, die man vor seinem Tod noch unbedingt gemacht haben möchte.
Nein, habe ich nicht. Sollte ich vielleicht mal machen.
Oder generell Dinge, die du noch machen willst, ich weiß nicht, Base Jumping oder
sowas habe ich, sowas habe ich gar nicht. Ich will nicht sagen, dass ich planlos durchs Leben gehe. Ich habe schon einen Plan.
Das ist
und
gut.
Ich nehme mir auch immer wieder etwas vor.
Ja.
Aber wahrscheinlich habe ich das nicht gemacht, weil ich kein sonderlich entspanntes Verhältnis zu meinem Ableben habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Meine Eltern sind früh gestorben. Sehr früh, also mein Vater sehr früh, meine Mutter auch früh. Und ich bin jetzt im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. Und da möchte man eigentlich, also fällt es mir schwer, so eine Liste zu erstellen, wo dann die letzten Dinge draufstehen, weil ich immer denke, wie viel Zeit hätte ich dann theoretisch noch, wenn ich so alt geworden wäre oder so alt wäre, Entschuldigung, alt werden würde wie mein Vater oder so alt werden würde wie meine Mutter. Was würde ich dann in diesen Jahren noch alles unterbringen müssen? Da möchte ich eigentlich nicht ran. Aber trotzdem hast du mich auf eine Idee gebracht, Tim. Vielleicht sollte ich wirklich mal versuchen, noch so ein paar Dinge, die ich unbedingt machen möchte, zu erledigen. Ich habe aber auch eins gelernt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Carpe Diem, einfach die Chancen nutzen, die sich einem geben. Man tut es ja dann doch nicht. Guck mal, was habe ich mir alles jetzt für diesen Lockdown vorgenommen? Endlich wieder mehr Romane lesen, sich mehr Zeit nehmen. Was mache ich im
herrlich.
Endeffekt? Ich mache Podcasts, ich mache Videokonferenzen. Ich bin jetzt öfter zu Hause. Ich gebe zu, dass ich
du
mehr backe,
laufen.
Mehr koche. Ich laufe.
Oder du gehst viel laufen.
Laufe,
ne?
Ich gucke wahnsinnig viel Serien, das abends immer.
Was guckst du gerade
so als heißer Tipp? Zurzeit gucke ich eine, die heißt Murder. Ist eine amerikanische Serie, die ist echt spannend. Eine Rechtsprofessorin und berühmte Strafverteidigerin zeigt mit ihren Praktikanten, mit ihren Studis und mit ihrem engsten Team, dass man auch bei einem Mord immer wieder ungeschoren davon kommen kann. Es ist wahnsinnig spannend, weil es nicht nur um irgendwelche wirklichen Kapitalverbrechen geht, sondern es ist auch deshalb spannend, weil man so ein bisschen in die mitgenommen wird auf eine Reise, die an die einen an die Abgründe des Menschlichen und der Menschlichkeit bringt. Und das Ganze mit, finde ich, ganz spannenden Charakteren. Das wäre der Werbeblock gewesen. Aber ansonsten habe ich vor allem so ein Interesse an so historischen Sachen. Thriller, die finde ich auch ganz faszinierend. Aber ich möchte immer auch, also ganz kaputt bin ich dann doch nicht, ich möchte immer noch ein bisschen was lernen.
Ja,
ich will was lernen, ja, sehr gut. Will was mitnehmen. Ja. Vielleicht auch, dass ich beim nächsten Podcast einfach angeben kann, weil ich dann was sagen kann über das frühe Spätmittelalter oder
du,
über
die Hygieneverhältnisse
im Absolutismus oder sonst irgendetwas. Ja.
Finde ich gut. Ich muss sagen, ich gucke sehr gerne so Arte-Dokus. Also ja, wo es dann irgendwie auch so in einer Viertelstunde, ne, über die französische Revolution oder die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. So kurz und knackig ist super. Das ist auch genau mein Ding. Ja, und aktuell natürlich durch Lockdown auf Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen. Man könnte ja, wenn man wollte, durchgehend schauen und müsste gar nicht mehr aufstehen, Essen bestellen, aber das ist dann auch nicht gerade zuträglich für die Gesundheit, glaube ich.
Nee, nicht unbedingt.
Und dann die letzte Frage, die noch kam, war, hast du ein, wenn du unterwegs bist als Staatsminister, hast du ein Gastgeschenk, das du immer mitnimmst?
Nein, habe ich nicht. Da hat sich leider so eine schöne Tradition ein bisschen verabschiedet. Also in der Europäischen Union, und ich bin ja überwiegend in der EU oder auch in Europa unterwegs, es ist unüblich geworden, Gastgeschenke zu bekommen bzw. Gastgeschenke zu verteilen, weil man sagt, das ist ja gar nicht mehr so ein richtiger klassischer Staatsbesuch oder offizieller Politikbesuch, Regierungsbesuch, sondern wir begegnen uns ja als Kolleginnen und Kollegen normal. Wir gehören zu einem Team, das nennt sich EU. Und deswegen sollte man auf diesen ganzen Firlefanz verzichten. Aber es gibt so ein paar Länder, die legen da allergrößten Wert drauf, beispielsweise Türkei oder auch also in Griechenland habe ich wirklich die schönsten Geschenke bekommen. Die machen nämlich Folgendes. Das scheint so eine Tradition dort zu sein. Ich kenne die gar nicht so aus deutschen Museen, aber so Ausgrabungen, antike Stücke, davon werden Kopien angefertigt. Ich kann es dir jetzt schlecht zeigen, den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Also du kannst es mir schon zeigen.
Ich habe so eine Friedenstaube, ja. Die ist ausgegraben worden und die habe ich jetzt als Replik hier bei mir auch stehen. Die hat also Jahrhunderte, Jahrtausende gefristet in irgendeinem griechischen Sand irgendwo in der Erde und ist dann ausgebuddelt worden. Ja. Oder hier habe ich an der Wand habe ich auch noch mal etwas. Also das sind wunderschöne Geschenke. Man macht da nichts kaputt und nichts falsch, weil es sind ja keine Originale, aber es sind wunderschöne Kopien. Und wo es auch noch zum guten Ton gehört, Gastgeschenke mitzubringen, ist Türkei. Und ich habe eine von vielen nicht geteilte Schwäche für Porzellan. Ja, Porzellan.
Ja, ja. Ist halt,
und ich kann verschenke man haben. Ja. Deshalb gerne etwas aus Porzellan.
Okay. Ach, herrlich. Cool. Und dann sind wir jetzt in der Tat leider schon am Ende. Die Zeit, die ist auch so geflogen. Wahnsinn. Michael, wir haben eine Was darf sein Playlist auf Spotify. Und gibt es einen Song, den du vielleicht generell gerne hörst, den du gerade gerne hörst, den wir auf die Playlist packen können, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da auch quasi reinhören können?
Aber selbstverständlich. Da muss ich im Moment überlegen. Ich fange mal an mit Tokotronic. Ja. Pure Vernunft darf niemals siegen. Und dann würde ich jetzt einfach mal einen meiner Klassiker nehmen, wenn ich noch was Zweites wünschen darf.
Ja, gerne.
Von, machen wir zwei, klar. Depeche Mode, Shake the Disease.
Okay, klasse. Das ist doch, haben wir, also, sofern es natürlich auf Spotify verfügbar ist, packen wir
ist
das
verfügbar.
Auf die Playlist.
Ich bin
ist
ja verfügbar. Auch so ein Spotify-Typ. Also Tokotronic, pure Vernunft, darf niemals
super.
Siegen. Und
cool.
Von Depeche Mode einfach Shake the Disease. Ich habe noch viele, viele andere Sachen, aber die fallen mir gerade so ganz spontan ein. Und an denen habe ich viel, viel Freude. Und
ja,
auch das höre ich öfter. Einfach ein bisschen Musik, das ist auch ganz wunderbar. Ich möchte mich aber bei dir herzlich bedanken.
Sehr gerne, ich habe zu danken. Also ja, hat super Spaß gemacht. Also man weiß ja immer nicht vorher, was einen erwartet, aber immer auch super angenehm, tolles Gespräch und vielen, vielen lieben Dank. Und ich glaube, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach sich ja doch eine knappe Stunde gute Zeit aufs Ohr packen, ob auf der Arbeit, ob im Homeoffice, wo auch immer dann. Michael, vielen lieben Dank und viel Erfolg bei all deinen weiteren Wegen und Taten.
Ich danke dir von Herzen und ganz liebe Super. Grüße auch an alle, die zuhören. Hab mich sehr gefreut. Gerne. Auf bald.
Jo, ciao.
Ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?